Guten Abend, ich möchte alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Wir haben ein wunderbares Thema an dieser Konferenz von 3 Tagen. Matthäus 24 und 25, die Ölbergrede des Herrn Jesus über die Endzeit. Matthäus 24 und 25. Und dann gibt es ja noch die Parallelstellen in Markus 13 und Lukas 21. Wir haben dieses ganze Thema, Matthäus 24, 25, in 7 Teile aufgeteilt. Und ich beginne mal mit den ersten 3 Teilen. Der erste Teil ist betitelt mit Einführung in die Endzeitrede. Die weiteren Themen, die ich behandeln werde, bevor dann andere wie Wolfgang Bühne und Martin Vetter weiterfahren werden. Das zweite Thema wird sein, mehr als 20 Endzeitzeichen und ihre Erfüllung. Und drittens, von der Drangsal bis zur Wiederkunft in Herrlichkeit. Wir haben also 3 parallele Berichte im Neuen Testament. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. Und es lohnt sich, diese Berichte zusammen anzuschauen. Übrigens, hier auf dem Bild haben wir einen Blick vom Tempelberg aus hinüber zum Ölberg. Und der Pfeil weist hin auf den höchsten Punkt des Ölberges, da wo heute die russische Auffahrtskirche steht. Das ist der höchste Punkt des Berges, der übrigens in einer Linie steht zum höchsten Punkt des Tempelberges. Das ist der Fels heute im Felsendom. Wenn man eine Linie zieht von höchstem Punkt bis höchstem Punkt, dann verläuft diese Linie genau im rechten Winkel zur Ostmauer des Tempels, des Tempelplatzes, wo das goldene Tor drin zu sehen ist. Und diese Ostmauer ist parallel zur natürlichen Kante im Westen von dem Felsen im Felsendom. Dieser Fels war eben der Eckstein des Tempels und der hat dann bestimmt, wie die Ostmauer verlaufen muss. Aber einfach diese paar Bemerkungen, um zu zeigen, wie eng der Tempelberg mit dem Ölberg zusammenhängt. Da gibt es also ein topologisch, also Bodenbeschaffenheit an der Oberfläche, verbunden mit einem architektonischen Programm. Nun, die Vorgeschichte der Ölbergrede. Es war Dienstag vor Karfreitag. Der Jesus war im Tempel und hatte harte Auseinandersetzungen mit verschiedenen Gruppen des Judentums. Einerseits kam der Sanhedrin und forderte ihn heraus, in welcher Autorität tust du diese Dinge? Und sie meinten speziell die Tempelreinigung am Tag zuvor, als der Jesus die Verkäufer aus der königlichen Säulenhalle, das ist die südliche Halle des Tempels, hinausgeworfen hat. Obwohl der Sanhedrin die Erlaubnis gegeben hatte, da darf man verkaufen. Und da kommt ein Mann aus Nazareth und er sagt, das darf man nicht und jagt sie raus. Darum an diesem Dienstag die Frage, in welchem Recht tust du dies? Aber im Weiteren kommen dann auch andere Gruppen, die den Herrn angreifen, Herodianer, solche, die als, man könnte sagen, Volksverräter mit den Römern sehr verbunden waren und mit der Dynastie Herodes, natürlich, wie der Name sagt. Und die hatten sich verbunden mit Pharisäern, um den Herrn in einer politischen Frage in die Falle zu locken. Dann kommen Sadduzäer, das sind die ganz Liberalen, aber eben die reichen führenden Priester des Tempels. Und die versuchen auch, den Herrn mit einer Fangfrage an die Wand zu stoßen, aber es gelingt nicht. Der Herr gibt Antworten, so überwältigend, wie er das tut, und widerlegt alle diese Angriffe. Und schließlich kommt ein Gesetzgelehrter, das ist nicht irgendein Schriftgelehrter. Ein Gesetzgelehrter, das ist ein Schriftgelehrter, der spezialisiert ist auf Halacha. Halacha, das ist die Zusammenfassung all der Auslegungen, die verbindlich sind, wie man die Torah im Alltag eben ausleben muss. Wie lebt man von exakt koscherer Nahrung? Wie muss man den Sabbat ganz genau einhalten im Detail? Das war ein solcher Spezialist und er hat auch versucht, den Herrn durch eine Frage in Bedrängnis zu bringen, aber der Herr gibt eine so wunderbare Antwort, dass die Schriftgelehrten einfach überwältigt sind und von da an das Maul hielten. Aber an diesem Dienstag wurde klar, alle Gruppen des führenden Gruppen des Judentums lehnen den Herrn Jesus als Messias ab. Das wird alles in Matthäus sehr ausführlich beschrieben, Matthäus 21 ab Vers 23 bis Kapitel 23 Vers 39. Und dann schließlich am Ende dieses Nachmittags geht der Herr Jesus mit den Jüngern aus dem Tempel hinaus und kündigt an die bevorstehende Zerstörung des zweiten Tempels. Das kann man so nachlesen in Matthäus 24, 1, 2, Markus 13, 1, 2 und Lukas 21, 5 bis 6. Die Jünger sind unter Schock. Das war das schönste Gebäude der Welt. Dieser herrliche Tempel Gottes in Jerusalem. Aber danach ging der Herr Jesus durchs Kidron-Tal auf den Ölberg und von dort aus hat man die allerschönste Sicht auf den Tempel. Weil der Ölberg etwas höher liegt als der Tempelberg. Von dort aus hat man eine wunderbare Übersicht. Und die Jünger, wirklich unter Schock, die stellen vier Fragen. Diese vier Fragen findet man nicht in einem Evangelium, sondern man muss wirklich alle drei Evangelien mit ihren parallelen Berichten, Matthäus, Markus, Lukas, zusammennehmen. Dann gibt es folgende Fragen. Erstens, wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden? Diese Frage findet sich in allen drei Evangelien, wie ich hier auf der Folie aufgeführt habe. Dann zweitens kommt die Frage, was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Also ein ganz besonderes Zeichen, das andeuten wird, dass die Tempelzerstörung nun sehr bald bevorsteht. Diese Frage findet man nur in Lukas 21, 7. Und sie wird eigentlich nur hier beantwortet, in Lukas. Es ist ganz wichtig, dass man diese Dinge beachtet, weil es ist schon so viel Verwirrung angestiftet worden bei Auslegungen zu diesem Thema der Endzeitrede, weil man gerade diese Dinge nicht beachtet hat. Also, diese Frage nur in Lukas und die Beantwortung dieser Frage werden wir auch nur in Lukas finden. Drittens, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Also welches Zeichen wird geschehen, wo man dann wissen kann, jetzt unmittelbar wird die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit erfolgen? Und viertens, was ist das Zeichen der Endzeit? Ganz allgemein wollen Sie noch wissen, was wird das Zeichen sein, dass man merkt, jetzt sind wir in der Endzeit. Und dann wird Jesus Christus bald als König der Welt kommen. Und kurz vor seinem Kommen dann eben noch ein spezielles Zeichen, das Zeichen seiner Wiederkunft. Nun, diese vier Fragen kann man einteilen in zwei und zwei Fragen. Denn wir stellen fest, zwei Fragen haben etwas zu tun mit dem Tempel. Und zwei Fragen haben etwas zu tun mit dem kommenden Königreich des Messias hier auf Erden. Nämlich die Frage, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft, das Zeichen der Endzeit. Man könnte auch sagen, zwei Fragen hängen zusammen mit der Zeit des Anfangs Und zwei Fragen hängen zusammen mit der Zeit des Endes. Nicht wahr? Um die Bibel wirklich gut verstehen zu können und auch das prophetische Wort der Bibel, ist es wichtig zu wissen, dass der Messias, der Erlöser, der im Alten Testament vorausgesagt wurde und im Neuen Testament dann als gekommen beschrieben wird, ganz wichtig, dieser Erlöser, genannt der Messias, sollte zweimal in diese Welt kommen. Ein erstes Mal als der leidende Messias, um für unsere Sünden zu sterben, der Gerechte für uns, die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. So ist der Messias beschrieben in Jesaja 53. Und auch die alten Rabbiner haben erklärt, Jesaja 53 spricht von dem Messias. So kann man das auch im Talmud erklärt finden, in dem wichtigsten Kommentarwerk des Judentums zur Bibel. Und auch andere Stellen beschreiben diesen leidenden Messias, der kommen sollte. Aber dieselben Propheten des Alten Testaments haben angekündigt, dass der Messias später noch einmal kommen wird, und zwar nicht mehr als der leidende, sondern als der herrschende Messias. Der Gerechtigkeit und Frieden in diese Welt einführen wird und die ganze Welt dann im Frieden regieren wird. Übrigens, die Propheten haben vorausgesagt, wenn der Messias das erste Mal kommt, dann wird er kommen auf einem Esel reitend. Sacharja 9,9. Aber in Daniel 7 wurde vorausgesagt, wenn der Messias kommt, um die Weltherrschaft zu übernehmen, dann wird er kommen auf den Wolken des Himmels. Das ist nicht dasselbe. Das sind zwei verschiedene Kommen des Messias. Im Talmud hat man darüber gerätselt. Wie kann das sein? Einerseits kommt der Messias auf dem Esel, aber andererseits nach Daniel auf den Wolken. Und sie haben sich gefragt, sind das vielleicht zwei Möglichkeiten? Und man hat gelehrt, wenn der Messias kommt und wir sind nicht würdig und halten die Tora nicht, das sind die Gebote, die Gott in den fünf Büchern Mose speziell für Israel am Sinai gegeben hat, also am Sinai in Verbindung mit dem Bund, den er am Sinai geschlossen hat, ja, da sagten sie, wenn wir die Tora nicht einhalten, dann wird der Messias kommen auf dem Esel. Aber wenn wir würdig sind, dann wird er kommen auf den Wolken des Himmels. Nicht ganz. Nicht ganz richtig. Es sind nicht zwei Möglichkeiten, sondern es sind zwei verschiedene Kommen. Das erste Mal sollte er wirklich kommen auf dem Esel, aber es war wirklich so. Die Masse seines Volkes war nicht bereit und hat die Tora nicht so eingehalten, wie Gott das gewollt hatte. Und wirklich, wenn das zweite Mal kommen wird, da wird ein Drittel aus Israel bereit sein und ihn wirklich empfangen mit den Worten: Gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Psalm 118, aber wirklich dann von ganzem Herzen. Ja, und Sacharja 12 sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie wehklagen. Das wird beim zweiten Mal sein, aber eben beim ersten Mal musste er durchbohrt werden. Sacharja 12, Vers 10 schließt also in einem Vers Hinweise auf beide Erscheinungen des Messias ein. Nun, zwischen diesen beiden Erscheinungen, und das kann man aus dem Alten Testament schon entnehmen, wenn man die Prophetie ganz genau studiert, sollte eine ganz lange Zeitepoche sein. Und gerade in Verbindung mit dem leidenden Messias sagten die Propheten voraus, der Messias wird von der Masse seines Volkes abgelehnt werden, beim ersten Kommen. Und als Folge davon wird der Tempel untergehen. Das war klar schon aus dem Alten Testament, dass der zweite Tempel, dass der untergehen würde nach der Verwerfung des Messias. Und dieser Blitz hier, der deutet die Zerstörung des Tempels an. Nun, in Verbindung mit diesem Ereignis fragen die Jünger erstens, wann wird das stattfinden? Und zweitens, was wird das Zeichen sein, dass dieses Ereignis unmittelbar bevorsteht? Nun, die Jünger fragen, was ist das Zeichen der Endzeit? Wörtlich in Matthäus 24, die Vollendung des Zeitalters. Nicht das Ende der Welt, sondern die Vollendung des Zeitalters. Das ist die korrekte Übersetzung, wie das auch die Elberfelder hat. Das heißt also, sie fragen, wie wird es ganz am Schluss sein, nach dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias? Und die Jünger möchten gerne wissen, was wird das Zeichen sein, damit man erkennen kann, jetzt sind wir am Abschluss dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Und dann haben sie noch eine Frage gestellt, was wird das Zeichen sein, dass dann unmittelbar die Wiederkunft des Messias in Herrlichkeit stattfinden wird? Merkt man, das ist nicht das Gleiche, das sind zwei verschiedene Fragen. Da wollen die Jünger also je ein Zeichen. Ein Zeichen, um zu wissen, jetzt ist Endzeit. Ein Zeichen, um zu wissen, jetzt unmittelbar wird dann die Wiederkunft in Herrlichkeit stattfinden. Jetzt wird auch schon mal klar, dass Endzeit gar nichts zu tun hat mit Weltuntergang. Das ist ganz wichtig. Man kann nämlich irgendwann sehr unverhofft, und zwar jeder von uns, in die Situation kommen, dass ein Journalist mit einem Mikrofon in der Hand auf der Straße eine Frage stellt. Und zwar gerade zu solchen Dingen, ja? Zu solchen Fragen. Und die Journalisten, die denken oft, evangelikale Christen, die meinen, jetzt kommt dann bald der Weltuntergang. Und dann sagen sie freundlich ins Mikrofon, nein, niemand von uns glaubt, dass bald der Weltuntergang kommt. Aber, sagt der Journalist vielleicht, aber ihr glaubt doch, dass wir in der Endzeit leben. Ja, natürlich. Aber Endzeit bedeutet nicht Weltuntergang, sondern Endzeit bedeutet, dass diese lange Zeit, die zwischen dem ersten Kommen von Jesus Christus vor ungefähr 2000 Jahren, dass diese lange Zeit eben zum Abschluss kommt und Jesus Christus bald wiederkommen wird. Aber dann wird nicht die Welt untergehen. Ach so. Dann lernt er noch was dazu. Ja. Und dann kann man eben weiter erklären, die Bibel macht klar, mit dem, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren gekommen war, ist eine ganz neue Zeit ins Dasein gekommen. Und zwar liest man in Hebräer 1, nachdem Gott vielfältig, ich meine in Vers 1, ja, so erhaben beginnt der Hebräerbrief, übrigens mit fünfmal mit dem Buchstaben Pi, ja? Polymeros, Palai, Hoteos und so weiter. Also zwei Explosivlaute und dann noch drei dazu. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, das war das ganze Alte Testament hindurch, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Jetzt könnte es sein, wenn der Journalist ein bisschen bewandert ist mit Bibel, würde er sagen, ja, sehen Sie, ihr Evangelikalen, ihr glaubt, heute ist Endzeit. Aber die Endzeit nach der Bibel hat ja schon begonnen, als Jesus Christus kam vor 2000 Jahren. Und dann sagen Sie ganz freundlich ins Mikrofon, Sie müssen ganz genau lesen. Die Bibel ist kein Roman. Man muss die Bibel ganz genau lesen, da steht nämlich nicht, dass Jesus Christus in der Endzeit, am Ende der Tage gesprochen hat, sondern hat er am Ende dieser Tage zu uns gesprochen im Sohn. Nicht am Ende der Tage, das wäre Endzeit. Aber am Ende dieser Tage, das sind die Tage des Alten Testaments, wo Gott durch viele Propheten auf vielerlei Weise und zu vielen Gelegenheiten, verschiedenen Gelegenheiten, zu den Vorfahren Israels gesprochen hat. Also, aber mit dem Kommen des Herrn Jesus hat etwas ganz Neues begonnen. Das ist Anfangszeit Und darum beginnt der erste Johannesbrief, was von Anfang war. Ja, und das ist nicht der Anfang der Schöpfung. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Sondern wenn Johannes sagt, als ungefähr 90-jähriger alter Mann, zurückblickend, was da vor etwa 60 Jahren war, als er Jünger Jesu war, mit ihm durchs Land reisend, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Jesus Christus, das Wort des Lebens, er ist vom Vater in die Welt gekommen, erklärt er weiter. Was von Anfang war, das ist der Anfang durch das Kommen des Herrn Jesus. Und Johannes sagt, wir haben zuerst gehört von ihm. Und dann haben wir ihn gesehen. Mit unseren eigenen Augen. Übrigens, im Griechischen benutzt hier Johannes nicht wie üblicherweise beim Erzählen die Aoristform, punktuelle Handlung in der Vergangenheit, abgeschlossen, sondern die sogenannte Perfektform. Aber das ist nicht das Gleiche wie perfekt im Deutschen. Man sollte dem sagen, resultativ. Eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit, aber die in ihrer Wirkung immer noch anhält, bis heute. Also er sagt, was wir gehört. Ich höre es jetzt noch in meinen Ohren. 60 Jahre später. Und mit unseren Augen gesehen. Ich sehe ihn jetzt noch innerlich vor mir, wie das damals war. Und dann sagt er, was wir angeschaut haben. Das ist mehr als nur sehen. Sie haben ihn wirklich angeschaut und genau beobachtet. Das ist der Erlöser, der einen völligen Neuanfang gebracht hat. Und sie haben ihn sogar berührt. Wirklich betastet. Die wussten, das ist ein wirklicher Mensch. Jesus Christus ist nicht eine Geisterscheinung gewesen, sondern er ist ein wirklicher Mensch geworden. Das ist eben diese Anfangszeit. Und darum beginnt der erste Johannesbrief mit, was von Anfang war. Und dann gab es eine ganz lange Zeit. Und die hält an bis heute. Und die geht auch nicht ewig weiter, sondern diese Zeit wird abgeschlossen werden, wenn Jesus Christus ein zweites Mal kommt. Und diese Abschlusszeit, die Epoche vor seinem Kommen in Macht und Herrlichkeit, das ist eben die Endzeit. Also ich glaube, jetzt haben wir es alle verstanden. Nun ist es so interessant in der Ölbergrede des Herrn Jesus. Wir können uns zunächst mal mit der Anfangszeit beschäftigen. Wie hat der Herr Jesus Antwort gegeben auf diese Fragen, diese zwei Fragen der Jünger, in Verbindung mit diesem Ereignis noch in der Anfangszeit, nämlich die Zerstörung des Tempels? Und das wird uns helfen, um zu verstehen, wie muss man eigentlich genau diese Endzeitzeichen verstehen. Wörtlich oder einfach so ein bisschen übertragen. Oder um es noch schlimmer auszudrücken, wenn ein Drewermann das tiefenpsychologisch deuten will. Ja, also ich sage Ihnen, all diese Ansätze gibt es ja nicht. Aber wir schauen, wie hat der Herr Jesus das beantwortet in Bezug auf Frage 1 und 2. Und dann werden wir sehen, wie hat sich das erfüllt. Und das wird uns natürlich ungemein behilflich sein, um eben die Dinge, die die Endzeit betreffen, korrekt auszulegen. Ganz analog. Also, das ist jetzt in diesem ersten Vortrag als Einführung unsere Aufgabe. Und erst im zweiten Vortrag werde ich dann eingehen auf die Endzeitzeichen. Aber eben, diese Basis müssen wir haben. Darum ist das ein einführender Vortrag. Nun, es ist so, die Jünger haben diese Fragen gestellt. Und dann beginnt der Jesus seine Rede. Und er beginnt sie mit einer Warnung. Und zwar warnt er vor falschen Messiasen, die kommen werden. Und das ist sehr schön. Das zeigt uns, der Herr Jesus beantwortet die Frage nicht einfach gerade so damit das, was gefragt ist, gerade beantwortet ist. Er sagt viel mehr. Und wir werden sehen, er wird dann auch nicht nur in Bezug auf die Endzeit zwei Zeichen erwähnen, sondern er wird eine Serie von weit über 20 Zeichen geben. So ist unser Herr. Er gibt viel mehr, als was wir fragen und ihn bitten. Aber eben noch mehr, er stellt das Thema vor, so dass die Herzen erreicht werden und die Gewissen. Darum sagt er, passt auf, sehe zu. Ich lese aus Matthäus 24, Vers 4 und 5. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, passt auf, wörtlich, sehet zu. Passt auf, dass euch niemand verführe. Um es auf den Punkt zu bringen, wenn diese Endzeitrede, die wir in diesen drei Tagen studieren werden, uns dabei behilflich ist, dass wir vor Verführung in unserer heutigen Zeit geschützt und bewahrt werden, dann hat sich diese Konferenz wirklich gelohnt. Wir stehen jetzt ganz am Anfang und am Schluss können wir dann sagen, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Ja? Aber ich sage, wenn das ein Resultat ist, dass man weiß, wie man vor Verführung geschützt wird, dann ist das ganz wichtig. Und das ist dem Herrn so wichtig, dass er die ganze Rede damit beginnt. Passt auf, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Christus, griechisch Christos, im griechischen Text des Neuen Testaments, ist einfach die griechische Übersetzung des hebräischen Titels Messias. Der Messias meint der verheißene Erlöser im Alten Testament, der kommen soll für Israel und alle Völker. Also der Herr Jesus sagt, es werden viele kommen, die sich als Messias ausgeben. Und die werden sagen, ich bin der Messias. Und der Jesus kündigt auch gleich an, und sie werden viele verführen. Das ist noch nicht die Endzeitrede. Das ist eben mal diese erste Warnung an die Jünger, die Juden waren. Die waren damals noch nicht Gläubige, die zur Gemeinde, zur Kirche gehörten. Die Kirche, die Gemeinde, im Neuen Testament genannt Ekklesia, die beginnt ja erst am Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Also er spricht hier zu Juden und warnt sie eben im Blick auf das Problem, dass falsche Messiasse kommen werden. Und die werden ein besonderes Problem sein für das Judentum, für das Judentum, das den Messias damals abgelehnt hatte. Denn wer den wahren Erlöser ablehnt, ist in der größten Gefahr, durch Falsche verführt zu werden. Und was der Herr hier ankündigt, ist eigentlich ein Problem, das eben ein Problem sein sollte für die ganze Zeit, von der Anfangszeit bis in die Endzeit. Das ist also noch nicht ein Endzeitzeichen hier. Aber gleich danach beginnt der Herr Jesus in Vers 6 mit der Endzeitrede. Er sagt dann nämlich in Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Und das ist jetzt ein erstes Endzeitzeichen. Wie kann man erkennen, dass man am Abschluss dieser langen Zwischenperiode ist, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen? Und der Herr setzt das ab durch das kleine Wörtchen aber. Das ist so eine kleine Markierung im Text, dass eben Vers 5, was da gesagt wird, ein bisschen absetzt von dem, was jetzt kommt, nämlich diese Endzeitzeichen. Wir sehen, ganz kleine Wörter in der Bibel sind wichtig. Und heute ist ja eine Tendenz, dass man gerne Bibelübersetzungen liest, die eigentlich gar keine Übersetzungen sind, sondern nur Übertragungen. Man könnte ja auch sagen, Kinderbibeln für Erwachsene. Ja, weil da wird alles ganz anders neu formuliert mit anderen Wörtern und normalerweise auch viel mehr Wörtern, als wie der Herr das verwendet hat. Nun, Wenn das eine Hilfe ist, so wie man einen Bibelkommentar zu Hilfe nimmt, um den Bibeltext zu verstehen. Okay? Und vor allem dann, wenn die Übersetzer auch wirkliche, gottesfürchtige Leute waren und nicht liberale Theologen, wie zum Beispiel bei der Gute Nachricht-Übersetzung. Also Übertragung, muss ich sagen. Das ist keine Übersetzung. Aber das Problem ist gerade bei diesen Übertragungen, dass oft diese kleinen Strukturwörter der Bibel dann nicht unbedingt beachtet werden. Ich hatte mal als Teenager eine Auseinandersetzung mit einem Pfarrer, der sagte, die Bibel ist nicht wörtlich inspiriert. Man kann ja nicht sagen, dass jedes Und in der Bibel inspiriert ist. Und ich habe behauptet, natürlich ist alles inspiriert. Und diese kleinen Wörter, das ist eine Verachtung des Wortes Und, aber diese Wörter sind ganz wichtig, weil Und verknüpft ja zwei Dinge miteinander, aber setzt ab. Und diese Strukturwörter, die braucht es. Man muss mal einen Text lesen ohne diese Wörter. Ohne und ohne aber und ohne denn und damit, auf das, je nachdem, der ganze Text wird so ein Teig. Ja, es verliert die Struktur und die innere Logik. Die sind alle ganz wichtig. Und darum lohnt es sich eben, eine genaue Übersetzung zu haben. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Gut, ich fasse zusammen. Der Herr kündigt an, es werden viele falsche Messiasse kommen. Und zwar von der Anfangszeit bis in die Endzeit. Hier, eine Liste mit über 50 falschen Messiasen, die gekommen sind, nachdem der Herr Jesus gekommen war. Der erste auf der Liste ist Theudas, ein falscher Messias, in den Jahren 44 bis 46 nach Christus. Sieht man, nur ein paar Jahre später. Und der Messias aus Ägypten trat auf zwischen 52 bis 58. Und gleich im nächsten Jahr kam wieder ein falscher Messias. Man nennt ihn der namenlose Prophet. Im Jahr 66 kam Menachem, der Galiläer. Und das war also noch vor der Zerstörung des Tempels, aber danach trat wieder ein falscher Messias auf, den nennen wir Jonathan, der Weber. Später Lukuas um 115 und die meisten kennen den nächsten Bar Kochba. In der Zeit zwischen 100 bis 135 nach Christus. Er sagte, dass er der Messias ist und hat das jüdische Volk zum zweiten Aufstand gegen Rom angestiftet. Das gab einen furchtbaren Krieg von 132 bis 135 nach Christus und am Schluss waren mehr als 1 Million Juden tot. Und da haben wir gesehen, das war ein falscher Messias. Also falsche Messias mit je nachdem verheerenden Auswirkungen. Und so geht das weiter. Der Moses-Messias von Kreta, 440 bis 470. Auf Kreta. Und dann kam der Messias von Syrien und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht alle erklären. Es gibt auf sermon-online.de einen Vortrag von mir über die 50 falschen Messiasse. Da kann man einiges dazu noch hören. Also einfach in der Suchmaske meinen Namen angeben und falsche Messiasse, dann sollte man das finden. Aber ich möchte doch noch etwas sagen zu dem Messias David Alroy von Kurdistan, 1120 bis 1147. Der trat in Kurdistan auf unter den Juden dort in der Zerstreuung und sagte, ich bin der Messias. Die Zeit der Lösung ist gekommen und wir werden bald nach Hause fliegen. So wie das ja in Jesaja 60 steht. In der Endzeit wird das jüdische Volk wie Tauben und wie Wolken heimfliegen ins Land der Väter. Das wusste man. Und er sagte, ich kann fliegen. In hellen Mondnächten ist er von einem Baum hinübergesprungen zum anderen Baum und die Leute haben gesehen, er kann fliegen. Bald werden wir nach Hause fliegen. Es ist die Zeit der Erlösung jetzt da, die Endzeit quasi. Und später ist die ganze Bewegung zusammengebrochen und es wurde klar, das war alles nur Betrug. Aber dann möchte ich noch einen erwähnen, nicht Ascher Lämmlein in Reutlingen, sondern etwas später, 1666. In dieser Zeit herum Schabbatai Zvi von Smyrna, 1626 bis 1676. Und der hat gesagt, ich bin der Messias, ist also in der heutigen Türkei aufgetreten, eben in Smyrna, und der hat das Judentum verführt von England bis nach Persien. Der hat also auf die Judenheit eine unglaubliche Wirkung gehabt. Und wenn der Reden gehalten hat, das war ganz speziell, da haben plötzlich Leute begonnen zu weissagen, prophetisch zu reden. Und Leute haben begonnen, in unbekannten Lauten zu sprechen, Zungenreden. Es gab noch keine charismatische Bewegung, ja? Wie wir sie kennen aus dem 20. Jahrhundert. Er hat eine charismatische Bewegung ausgelöst. Und man war überzeugt, das ist der Messias. Und dann haben die Muslime ihn geschnappt und ins Gefängnis getan. Und er musste übertreten zum Islam. Und dann brach alles zusammen. Immer wieder hat das geendet mit Depression. Er war es doch nicht. Immer und immer wieder. Und so ist es also weitergegangen. Bis der letzte war Rabbi Menachem Mendel Schneerson aus New York. 1902 und 1994 ist er gestorben, als alter Mann. Und jetzt sagen die Anhänger, etwa 300.000 an der Zahl, in Jesaja 53 steht ja, der Messias wird sterben. Und jetzt warten wir, bis er auferstehen wird. Und die warten immer noch. Es ist 2019. Er ist immer noch nicht auferstanden. Aber ist ja klar, alte Männer sterben mal. Aber in Jesaja 53 steht nicht, ein alter Mann wird sterben, sondern der Messias wird um unsere Übertretungen willen verwundet werden und misshandelt werden. Das ist alles gar nicht geschehen mit Menachem Mendel Schneerson. Aber man hatte damals schon ein Haus gebaut in Israel. Er ist nie nach Israel gegangen. Aber man erwartete, wenn er dann sich offenbaren wird als Messias, dann geht er nach Israel in dieses Haus. Er war übrigens sehr schlau. Er hat nie gesagt, ich bin der Messias. Nur seine Nachfolger haben es gesagt. Aber er hat auch nicht gesagt, ich bin nicht der Messias. Ja? Und noch heute sieht man an vielen Orten in Israel diese Plakate mit Menachem Mendel Schneerson. Bracha, Vehatzlacha, Segen und Gelingen, Mashiach. Und er winkt. Und er ist schon lange tot. Furchtbar. Also, diese Verführung bis in die Endzeit, aber durch alle Jahrhunderte hindurch. Jetzt schauen wir uns aber die Anfangszeit an. Und dazu müssen wir Lukas 21 aufschlagen. Ich habe gesagt, diese Frage nach dem Zeichen der Zerstörung des Tempels, die wird ja nur in Lukas beantwortet. Und wenn man in Lukas Kapitel 21 liest, dann sagt der Herr auch diese Endzeitzeichen. Das erste ist das mit den Kriegen, das wir schon in Matthäus jetzt gelesen haben. Und verschiedene weitere Zeichen nennt er. Und dann plötzlich in Vers 12, Lukas 21, Vers 12, sagt der Herr Jesus, vor diesem allem aber. Und wenn man in der Bibel unterstreicht, und es lohnt sich zu unterstreichen, dann sollte man dieses Wort vor ganz gut anstreichen. Mit diesem Ausdruck führt der Herr Jesus, der die Jünger bereits in die Endzeit versetzt hatte, wieder zurück in die Anfangszeit. Und er zeigt, wie die Zeit ablaufen wird, bis dann der Tempel zerstört wird. Sie haben gefragt, wann wird er zerstört? Und er sagt ihnen, was zuerst alles geschehen muss, bis der Tempel dann zerstört wird. Und er sagt dann auch, was das Zeichen der Zerstörung ist. Und nachdem der Herr das alles so in diesen Versen erklärt, in Vers 24 geht er dann wieder in die Endzeit. Er sagt, Und das wird so geschehen. Jerusalem wird zertreten werden von den Heidenvölkern, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und dann spricht er über sein Kommen in Herrlichkeit. Dieses Wort bis ist auch wichtig. Vor ist auch ganz wichtig. Das sind eben diese kleinen Strukturwörter. Die dürfen uns nicht entgehen. Die helfen uns, den Bibeltext zu erfassen. Also vor diesem allem aber, und da sagt der Herr, werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Merken wir, der Herr spricht hier über Verfolgung seiner Jünger. Und zwar spricht er hier über eine jüdische Verfolgung. Nicht wahr? Das ist nicht irgendwie eine endzeitliche prophetische Ankündigung der Verfolgung, sagen wir, durch die Sowjetunion. 70 Jahre lang wurde in der Sowjetunion das christliche Zeugnis verfolgt und unzählige mussten das mit dem Leben bezahlen. Aber hier geht es um eine jüdische Verfolgung, denn es heißt hier, indem sie euch an die Synagogen überliefern. Also der Herr sagt, ihr werdet vor Synagogen kommen, vor die Synagogengerichte und ins Gefängnis gebracht werden. In Markus 13, 9, das ist jetzt die Parallelstelle, dort sagt der Herr Jesus noch, und sie werden euch vor die Synedrien bringen. Mehrzahl, Synedrien, das sind die lokalen Gerichte. Und das Synedrium, oder man sagt auf Hebräisch, der Sanhedrin, ist das Gleiche. Der Oberste, das ist der in Jerusalem im Tempel. Und der Herr sagt also, sie werden euch vor Synedrien bringen, also vor Lokalgerichte und auch, und damit ist im Prinzip eingeschlossen auch das oberste Synedrium in Jerusalem. Aber der Herr sagt, das wird eine Chance sein für euch. Ihr werdet dann Zeugnis ablegen können vom Evangelium. Diese Verfolgung wird eine Gelegenheit sein für euch. Nun, das wird uns so wunderbar beschrieben in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ja eigentlich eine Kirchengeschichte. Und zwar die einzige Kirchengeschichte, die inspiriert ist vom Heiligen Geist. Alle anderen haben Fehler, aber die hat keine Fehler. Sie ist inspiriert vom Heiligen Geist und beschreibt die Zeit vom Jahr 32, Apostelgeschichte 1, Auferstehung und Himmelfahrt, Apostelgeschichte 2, Pfingsten, vom Jahr 32 bis ins Jahr 62, das sind diese 2 Jahre, die Paulus als Gefangener in Rom war. Nach den 2 vollen Jahren, dort hört die Apostelgeschichte auf. Das war 62. Also schön 30 Jahre der ersten Zeugen wird hier beschrieben. Chronologie: Im Jahr 32 war die Kreuzigung und dann auch die Auferstehung und Himmelfahrt, wie gesagt, und dann kam Pfingsten, immer noch im Jahr 32. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 3, 4, 5 und so weiter, wie diese ersten Zeugen verhaftet wurden. Die 12 Apostel wurden verhaftet. Die 2 Apostel zusammen, Petrus und Johannes. Und sie wurden vor den Sanhedrin gestellt. Und sie sagen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott, urteilt ihr. Wir können nicht schweigen von dem, was wir eben als Zeugen erlebt haben. Und die waren überwältigt. Die wussten nicht mehr, wie können wir denen den Mund stopfen? Haben sie wieder entlassen? Gehen sie wieder in den Tempel und evangelisieren und predigen, Jesus Christus ist der Messias, gestorben und auferstanden. Also, das hat sich genauso erfüllt mit Synagogen und Gefängnissen, wie sie da überliefert werden. Apostelgeschichte 3 bis 8 und dann nach einem Jahr. Das war nach biblischer Chronologie genau ein Jahr später, im Jahr 33, wird Stephanus ermordet. Nachdem er in Apostelgeschichte 7 vor dem Sanhedrin Zeugnis ablegen konnte. Und diese Rede ist einfach wunderbar. Wenn man diese Rede studiert, und übrigens, die macht 5% aus von dem gesamten Text der Apostelgeschichte. Also die muss ja schon eine Bedeutung haben, ja? Und Stephanus spricht da, der hohe Priester gibt ihm die Erlaubnis zu sprechen. Da ist er in der Königin-Säulenhalle, da wo, ja, einige Wochen vorher der Herr Jesus vor Kaiaphas gestanden hatte und zum Tode verurteilt wurde. Da steht jetzt einer der Zeugen und erzählt die ganze Geschichte von Abraham an bis zum ersten Kommen des Messias, Jesus. Und diese Anspielung, die er macht, es ist fantastisch. Er erzählt zum Beispiel die Josefs Geschichte und sagt, wie die Brüder Josef verworfen haben. Und sie haben nicht erkannt, dass Gott ihn vorgesehen hat als den großen Herrscher. Und dann kam eine große Drangsal über sie. Aber schließlich hat Gott eben die Brüder Josefs durch diese Drangsal geführt und schließlich haben sie ihn erkannt. Und erzählt die Geschichte von Mose, der auftrat in Ägypten und er meinte das Gute mit seinem Volk, aber die haben gesagt, wer hat dich als Herrscher über uns eingesetzt? Und haben ihn verworfen. Und mit all diesen Anspielungen zeigt ihr, schaut mal, das, was ihr jetzt macht, ist genau das Gleiche, was wir wiederholt im Alten Testament finden. Ihr macht den gleichen Fehler. Aber jetzt habt ihr noch mal eine Möglichkeit, wirklich diese Fehler von früher zu vermeiden. Die Verwerfung von Josef, die Verwerfung von Mose. Also es ist fantastisch. Einfach jedes Wort, was er benutzt, war eben gewählt und war nötig. Kein Wort zu viel. Und dann wird er ermordet. Nun, der Jesus hat aber gesagt, hier in Vers 12, nicht nur, sie werden euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern. Übrigens noch wichtig, Apostelgeschichte 26, 11, da wird von Paulus berichtet, wie eben auch er bei der Verfolgung als Saulus mit dabei war und wie er versucht hat, die Gläubigen eben zu zwingen, dass sie lästern würden. Das war also wirklich eine ganz massive Verfolgung, was da geschehen ist. Und nun sagt der Herr Jesus aber, sie werden euch auch vor Könige und Landpfleger führen. Aber wenn Sie lesen, Apostelgeschichte 1, 2, 3, 4 bis 7 und dann 8, 9, 10, 11, man liest nie, dass ein Zeuge Jesu vor einen Landpfleger gestellt wurde. Das kommt erst viel später in der Apostelgeschichte, nämlich Apostelgeschichte 23, Paulus vor Felix. Und das war auch wieder ein Zeugnis. Der Paulus konnte mit dem Felix sprechen. Sein Name heißt Glücklich, aber der Mann war ganz unglücklich. Und Paulus spricht über das ewige Gericht und er spricht auch über ein Leben in Enthaltsamkeit. Dem Mann wird es richtig schwül. Er sagt, jetzt kannst du mal gehen, wir haben später wieder eine Gelegenheit, um miteinander zu sprechen. So hat er Zeugnis abgelegt. Das war im Jahr 58. Aber sieht man, man muss ganz genau lesen. Hier steht Landpfleger und zwar in der Mehrzahl. Vor Könige und Landpfleger, aber in der Mehrzahl im Griechischen. Jetzt im Jahr 58, das war erst einer, ein Landpfleger. Ja gut, Felix ist dann gegangen und Paulus wurde dem nächsten Landpfleger übergeben, dem Porcius Festus. Und dieser Mann, im Gegensatz zu Felix, hatte von Judentum so ziemlich keine Ahnung. Und glücklicherweise gab es, also für ihn glücklicherweise, gab es Besuch, hohen Besuch. König Agrippa kam nach Caesarea. Und da hat Porcius gedacht, der Agrippa, der kennt sich ja super aus mit Judentum. Ich könnte ihm mal den Paulus vorführen Und dann könnte er die Sache beurteilen. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie ich diesen Mann einschätzen soll. Und dann durfte Paulus also nicht nur gegenüber Porcius Festus Zeugnis ablegen, sondern dann auch vor König Agrippa. Merken wir, jetzt haben wir schon zwei Landpfleger. Das ist das Minimum von Mehrzahl. Zwei und mehr. Ja? Aber jetzt kommt noch ein König dazu. Und der Herr Jesus hat ja gesagt, euch vor Könige zu führen. Und dann wurde Paulus dem Agrippa vorgeführt und hat dann in Apostelgeschichte 26 diese wunderbare Rede gehalten. Wirklich eindrücklich. Ein persönliches Zeugnis, aber verbunden mit einer tiefen evangelistischen Botschaft. Der König hat dann so ein bisschen zynisch gesagt, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Ja, mit dem wollte er sagen, meinst du, mit diesen Argumenten werde ich dann bald Christ werden? Natürlich nicht. Und Paulus geht darauf ein und sagt, ja, ich möchte, dass alle so sind wie ich, nur nicht diese Ketten. Das wünsche ich keinem. Und dann gibt es Beratung zwischen Agrippa und Porcius Festus und Agrippa sagt, dieser Mann ist kein Problem. Der hätte freigelassen werden können. Der hat nichts getan, was es todeswürdig ist. Aber er hat sich bereits berufen auf das höchste Gericht im Römischen Reich. Er hat appelliert, wie man sagt, auf den Kaiser. Und darum soll er zum Kaiser gehen. Aber für Agrippa wurde klar, die Christen sind politisch keine Gefahr fürs Römische Reich. Und dann kommt diese bewegte Reise in der Apostelgeschichte beschrieben, wie Paulus dann schließlich nach Rom kommt. Aber dort muss er warten, bis die Ankläger aus Israel erscheinen. Er kann nicht gerichtet werden vor Kaiser Nero, solange die Ankläger nicht kommen. Und die kamen nicht. Die haben auf die lange Seereise verzichtet. Und es gab ein römisches Gesetz, das sagt, wenn zwei volle Jahre vorbei sind und die Kläger erscheinen nicht, dann kann der Angeklagte freigelassen werden. Und genau so endet die Apostelgeschichte. Zwei volle Jahre. Das ist ein juristischer Begriff, der dort verwendet wird. Und darum, in der Folge konnte Paulus dann freigelassen werden. Er deutet das an im Philipperbrief, spricht davon, von den guten Fortschritten, die es gegeben hat da in Rom und auch im Philemonbrief, den er auch in dieser Zeit am Schluss der zwei Jahre geschrieben hat, da sagt er, mach schon eine Herberge für mich bereit, wenn ich komme. Oh, da war die Sache schon klar. Und wir haben noch mehr solche Hinweise. Paulus ist dann wieder herumgereist. Übrigens ist er dann bis nach Spanien gekommen. Das wissen wir aus der frühchristlichen Überlieferung, dass er diesen Wunsch, den er schon im Römerbrief geäußert hatte, einmal noch bis ganz ans Ende des Kontinents zu kommen, bis nach Spanien, dass das möglich wurde. Aber dann wurde er wieder verhaftet und kam dann in die Todeszelle. Und zwar hat dann Kaiser Nero ihn köpfen lassen. Aber vorher hat er noch den zweiten Timotheusbrief geschrieben, wo er schreibt, das Abscheiden ist jetzt vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben bewahrt. Nun sehen wir, Paulus ist also wirklich vor König Agrippa gebracht worden, im Jahr 60, und dann vor den Kaiser Nero, den Oberkönig über alle Unterkönige, wie Agrippa, im Römischen Reich. Und damit haben wir auch schon die Erfüllung von Könige, Plural, Mehrzahl. Jetzt sind wir schon im Jahr 62. Nicht wahr? Das ist die Antwort auf die Frage, wann wird die Zerstörung des Tempels geschehen? Und der Herr sagt, vorher muss all das geschehen. Die müssen vor Landpfleger kommen, die müssen vor Könige kommen. Und das bringt uns bis ins Jahr 62. Und dann im Jahr 67 ist Paulus nochmals vor diesem König. Und übrigens auch Petrus. Und er wird gekreuzigt. Mit Kopf nach unten. Das ist auch aus der frühchristlichen Überlieferung. Und vor der Kreuzigung hat er noch den zweiten Petrusbrief geschrieben, wo er sagt, dass der Herr mir kundgetan hat, dass er eben diese Hütte ablegen muss. Der Herr hat ihm schon gesagt in Johannes 21, du wirst das erleben, dass ein anderer dich gürten wird und du wirst deine Hände ausbreiten und du wirst geführt werden, wohin du nicht willst. Aber Johannes schreibt, das war eine Andeutung, welches Todes er sterben würde, um den Herrn zu verherrlichen. Und das bringt uns bis ins Jahr 67. Und im Jahr 70 kam dann die Zerstörung des Tempels. Aber ich möchte noch lesen in Lukas 21, Vers 14, wie der Herr Jesus das den Jüngern vorstellt. Setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, welche alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Und das hat dann Stephanus erlebt. Ich war diese Weisheit in seiner Rede, das ist grandios. Und sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels, lesen wir. Der war so ergriffen von der Evangeliumsbotschaft, die er weitergegeben hat. Und es war so überzeugend. Und die haben mit den Zähnen geknirscht. Die konnten keine Argumente bringen. Da kann man nur knirschen. Und das ist sehr schlecht für die Zähne. Das könnte man meine Tochter fragen. Ja, und der Herr Jesus sagt, ich werde euch Mund und Weisheit geben. Ich war in Lukas 20, dort haben wir diese Diskussionen im Tempel. Und da kann man bewundern, wie der Herr Jesus jeder Gruppe auf die richtige Art, die angemessene Art erwidert hat. Jeder Gruppe hat er erwidert mit Weisheit und er sagt, diese Weisheit gebe ich euch auch, wenn es darauf ankommt. Und dann sagt er weiter, ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden und sie werden etlich von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Das heißt, so lange, wie es der Herr bestimmt, jetzt ist der Moment zu sterben. Nicht wahr? Paulus wurde geköpft, Petrus wurde gekreuzigt, aber nur erst dann, als ihr Lauf vollendet war. Whitfield hat einmal gesagt, nachdem er von einer wilden Volksmenge fast ermordet worden wäre, es ist unglaublich, wie unsterblich die Auserwählten sind. Nicht wahr? Alle wahren Erlösten, die sich wirklich echt bekehrt haben, die werden in der Bibel genannt, die Auserwählten. Und die dürfen wirklich wissen, wir sind unsterblich, bis wir gehen müssen. Darum sagt der Herr, nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Haltet durch. Und dann sagt der Herr Jesus in Lukas 21, Vers 20, wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, als dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Jetzt sagt er, was das Zeichen sein wird für die unmittelbar bevorstehende Zerstörung. Bis jetzt hat er erklärt, was alles geschehen muss in einem Zeitrahmen, bis dann endlich das kommt. Und jetzt das Zeichen. Armeelager rund um Jerusalem. Als dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist, dass als dann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in Jerusalems Mitte sind, daraus entweichen und die auf dem Land sind, nicht in sie hineingehen. Und jetzt muss ich erklären, wie das in Erfüllung gegangen ist. Im Jahr 66 gab es in Galiläa einen spontanen Volksaufstand gegen die Römer. Der Grund: Der letzte Landpfleger, Gessius Florus, wollte den Tempelschatz in Jerusalem plündern. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Es kam zu einem spontanen Aufstand gegen die Besatzungsmacht der Römer. Und die Juden haben damals enorme militärische Erfolge gehabt. Also unglaublich. Die Römer hatten echt Probleme. Aber dann haben sie immer mehr Legionen zusammengezogen. Am Schluss ein Drittel aller Legionen im Römischen Reich, das bis nach England ging, wurde in Israel zusammengezogen, um diesen Aufstand brutal niederzuschlagen. Und so konnten die Römer Galiläa wieder zurück erobern und sie haben auch Transjordanien zurückerobert, das sind diese jüdischen Gebiete im heutigen Jordanien, und auch Judäa im Süden. Und dann gingen die Truppen am Toten Meer vorbei, oder entlang, muss ich sagen. Sie kamen nach Qumran, dort hatten die Leute gesehen, jetzt kommt das Ende. Und darum haben sie die Rollen aus der Bibliothek herausgenommen in der Siedlung und sie in Höhlen versteckt, damit wenigstens die Rollen erhalten bleiben. Aber die Siedlung wurde zerstört und man hat eine Ascheschicht gefunden. Die jüngsten Münzen unter der Ascheschicht stammen vom Jahr 68. Das bestätigt, das war im Jahr 68, Qumran, in Staub und Asche gelegt und dann gingen die Truppen hinauf nach Jerusalem. Und dann haben sie die Armeelager rund um die Hauptstadt aufgestellt. Dann wussten die Gläubigen, das ist das Zeichen, das der Herr Jesus gesagt hat, wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, jetzt kommt die Zerstörung. Nun, im Vorfeld hätte man sich fragen können, wenn man das Lukas-Evangelium, das eben damals schon existierte, ja? Ich war die Apostelgeschichte, ist ja die Fortsetzung vom Lukas-Evangelium. Und die Apostelgeschichte geht bis Apostelgeschichte 28, die zwei vollen Jahre. Sagt aber noch nichts von der Freilassung des Paulus. Also die Apostelgeschichte wurde noch vollendet, bevor Paulus dann gleich danach entlassen wurde. Und das war im Jahr 62. Im Jahr 62 wurde der zweite Teil geschrieben und in dem Fall das Lukas-Evangelium, erster Teil, noch vorher. Einfach, wenn mal irgendein Theologe Ihnen sagt, das Lukas-Evangelium ist viel später geschrieben worden. Nein, 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 nein. Es ist im Jahr 62 ist die Apostelgeschichte geschrieben worden und noch früher das Lukas-Evangelium. Bleiben wir logisch. Gut, und da wussten die Gläubigen aus dem Lukas-Evangelium, jetzt müssen wir fliehen, wenn das Zeichen kommt. Aber man hätte sich fragen können, wie kann man dann mitten im Krieg fliehen? Da sind ja überall die Checkpoints, die lassen uns doch nicht durch. Aber wenn der Herr Jesus etwas sagt, dann dürfen wir sicher sein, dann muss es funktionieren. Und wie war das? Die Armeelager wurden aufgestellt und dann beging Kaiser Nero in Rom Selbstmord. Man sagt heute so gescheit Suizid. Aber Suizid ist nicht das gleiche wie Selbstmord. Suizid heißt Selbsttötung. Er hat Selbstmord begangen. Denn Mord ist eine Tötung, die nicht erlaubt ist, nach Gottes Gesetz. Man darf sich nicht selber töten. Drum sage ich Selbstmord. Und er hat Selbstmord begangen, aber nachdem er Petrus, den Apostel für die 12 Stämme Israels, getötet hatte und den Apostel Paulus, den Apostel für die Heidenvölker. Das war ein Gericht Gottes. Er hat diesen Mann fallen lassen. Selbstmord kann, also man versteht mich richtig, kann ein Gericht Gottes sein, wo Gott fallen lässt. Ich sage nicht in allen Fällen, aber da ist es ganz eindeutig so. Und das gab natürlich sofort ein Chaos im Römischen Reich. Und jetzt, wer wird Nachfolger? Vespasian, der General in Israel, stoppt den Krieg. Ich will Kaiser werden. Und trat die Reise nach Rom an. Und der Krieg war gestoppt. Und all die messiasgläubigen Juden, also die Judenchristen, damals im Land Israel, die konnten alle fliehen. Und sie sind geflohen. Auf die Berge im heutigen sogenannten Westjordanland. Das gab es ja damals noch nicht, ein Westjordanland. Das war einfach Israel. Auf die Berge geflohen und dann rüber über den Jordan nach Pella. Pella im heutigen Jordanien, dort war König Agrippa, der Zweite. Und er wusste, Christen sind kein Problem, die sind nicht gefährlich. Und hat sie aufgenommen in Pella. Die durften dort Zuflucht nehmen. Aber die anderen Juden, die sind weiterhin nach Jerusalem gegangen. Aber hier sagt der Herr, geht nicht mehr nach Jerusalem. Und dann, Vespasian wurde Kaiser. Im Frühjahr 70 kommt sein Sohn Titus, um an seiner Stelle den Krieg in Israel zu Ende zu führen. Es war vor Passa und er sah all die Festpilger, waren auf dem Weg, machten sich bereit für den Weg nach Jerusalem, um die Passalämmer in Jerusalem beim Altar, wie es vorgeschrieben war in der Tora, zu schlachten. Da hat er gewartet, bis die alle schön säuberlich nach Jerusalem hineingegangen waren. Ein Augenzeuge, Josephus Flavius, beschreibt, 2,7 Millionen waren in der Stadt. Die Stadt war zum Bersten voll, sagt er. Und Titus hat gewartet, bis sie drin waren. Aber die messiasgläubigen Juden gingen nicht mehr zum Passafest. Aber die hätten doch gehen müssen, das steht doch in der Tora. Ja, aber sie wussten, dass der Herr Jesus gesagt hat, sie sollen nicht mehr nach Jerusalem gehen. Und sind nicht gegangen. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 22, denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Ich weiß, wenn es Krieg ist, man fliehen muss. Das ist nicht so ganz einfach, wenn man so ein Baby unter dem Herzen trägt, ja? Oder ein Baby ständig an der Brust stillen muss. Ist es schon schwierig, wenn es keine Probleme gibt, ja? Ja, ich weiß, wie das geht. Ich habe das 6-mal gemacht. Also meine Frau hat es gemacht für mich, ja. Ja, aber man hat mitgelebt, nicht wahr? Und auch mit den Problemen beim Stillen und wie man durchhält und dann belohnt wird, wenn es dann doch eben gut geht, ja? Das war nur so nebenbei eine Ermutigung für junge Frauen, die Probleme sehen beim Stillen. Nicht aufgeben. Aber eben, es ist schwierig. Und darum sagt der Herr Jesus, wehe aber den Schwangeren und den Säuglingen in jenen Tagen, denn große Not wird in dem Lande sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Da, jetzt ist es klar. Jerusalem wird fallen und der Tempel wird fallen. Und mehr als 1 Million kam damals ums Leben nach den Aussagen von Josephus Flavius, dem Augenzeugen. 97.000 kamen in die Kriegsgefangenschaft. Wie das hier der Herr vorausgesagt hat. Sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und von da an begann dieser Prozess über Jahrhunderte hinweg, in dem das jüdische Volk über alle 5 Kontinente der Welt zerstreut wurde. Argentinien, Chile, bis nach China, Japan, Thailand, Philippinen, von Schweden, Norwegen bis nach Südafrika und von Kanada und USA bis nach Neuseeland und Australien. Und darum habe ich diesen Pfeil eingetragen. Das zeigt also, nach der Verwerfung des leidenden Messias wird das jüdische Volk zerstreut werden unter alle Völker. Aber es ist so, die Propheten haben vorausgesagt, in der Endzeit wird das jüdische Volk zurückkehren aus der weltweiten Zerstreuung. Merkt man diesen Antiparallelismus? Erstes Kommen, Zerstreuung. Zweites Kommen, davor Sammlung. So steht das in Hesekiel 38,8, Gott spricht dort zu einer Nation im äußersten Norden von Israel aus gesehen, die Israel angreifen wird in der Endzeit. Diese Prophetie ist noch nicht erfüllt. Das kommt noch. Aber schauen wir mal, wie das formuliert wird. Hesekiel 38,8, am Ende der Jahre, sagt Gott zu dieser Nation, die aus dem Norden Israel angreifen wird, am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen. Am Ende der Jahre ist ein anderer Ausdruck für am Ende der Tage. Im gleichen Kapitel kommt dann auch der Ausdruck vor, am Ende der Tage. Das ist die Endzeit. Nicht am Ende dieser Tage. Hebräer 1, das ist das Ende des Alten Testaments. Aber am Ende der Tage, am Ende der Jahre, sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt sein wird. Zu einem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt sein wird. Ach so, in der Endzeit wird das jüdische Volk wieder gesammelt sein. Und das Land, das so verwüstet worden war durch die Römer, wird wiederhergestellt werden. Wieder aufgeforstet werden. Jawohl. Auf die Berge Israels, welche beständig verödet dalagen. Über Jahrhunderte hinweg waren die Berge von Samaria und Judäa so verwüstet. Und heute, das sind die Berge im Westjordanland, sind da unzählige israelische Siedlungen, die die Berge Samarias und die Berge Judäas bepflanzen. Mit Kibbuzim und so weiter, also mit Landwirtschaftsunternehmen. Welche beständig verödet da lagen. Ja, es wird herausgeführt sein aus den Völkern. Das ist die Endzeit. Also die Zeit, wenn das jüdische Volk heimkehrt. Und da müssen wir die Augen drauf haben. Das hat mit Endzeit zu tun. Das wird in der Bibel genannt Endzeit. Und es ist so, ab 1882 begannen Juden in Massen wieder heimzukehren in das Land der Vorfahren. 1882 war die erste Aliyah, die erste große Rückwanderungswelle. Und das hat Hesekiel so vorausgesagt, Hesekiel 36, Vers 24. Gott sagt, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und wir sind Augenzeugen. 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus circa 130 verschiedenen Ländern sind heimgekehrt. Jetzt sehen wir, die Endzeit ist eine Periode von bereits 137 Jahren. Und ich habe mich mal gefragt, wie viele Prophezeiungen über diese Endzeit sind eigentlich seit der ersten Aliyah bis heute schon erfüllt worden, und habe eine Liste zusammengestellt, die ist nach und nach gewachsen. 180 erfüllte Prophezeiungen. Diese grünen Striche zeigen also all diese Prophezeiungen, die in Erfüllung gehen werden. Und am Schluss, das ist noch zukünftig, wird der Herr Jesus kommen. Dieser Pfeil da ist dann der Abschluss dieser Zeit hier. Nun, in der Anfangszeit gab es auch eine abgesetzte Periode von über 100 Jahren. Dort waren es 135 Jahre. Es begann mit der Geburt in Bethlehem. Der Messias wurde geboren in Bethlehem, Micha 5 hat es vorausgesagt. Und dann, durch das Leben des Herrn Jesus, wurden so viele Prophezeiungen erfüllt. Und dann auch nachher wurden Prophezeiungen erfüllt, bis dann schließlich zum endgültigen Untergang des Judenstaates, als Kaiser Hadrian den zweiten Aufstand so brutal niedergeschlagen hatte, 135, da gab es keinen Staat mehr. Und ab 135 begann diese Zeit des jüdischen Leidens in der Diaspora, in der Zerstreuung, ohne Staat. Und jetzt heute haben wir eine Zeit ab 1882 von auch deutlich über 100 Jahren, aber klar abgesetzt, das ist die Zeit, wo genau die Umkehrung geschieht. Von dem Untergang damals sehen wir heute die Wiederherstellung und die Rückführung. Und nun, das führt uns zum Thema morgen. Da werde ich zeigen, der Herr erklärt mehr als 20 Endzeitzeichen. Die Jünger baten um 2 Zeichen, aber der Herr gab ihnen eine ganze Serie von über 20 Zeichen. Aber wichtig, der Jesus erklärt ein paar Zeichen und dann sagt er in Matthäus 24, 8, alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Und da macht der Herr klar, diese Zeichen, die er da erwähnt, die sind wie Geburtswehen. Geburtswehen, die kommen nicht einmal und dann ist das Kind da, sondern die kommen immer wieder, zyklisch, wiederkehrend, in der Tendenz immer intensiver. Ja, am Anfang, das macht kaum weh, ja? Man hört das, man spürt das einfach, dass es zieht ein bisschen da hinten. Ja, ich habe ja erklärt, wie ich zu diesen Erkenntnissen gekommen bin. Alles meine Frau. Sie hat alles durchgemacht, aber ich habe mein Bestes gegeben. Also, meine ich wenigstens. Und eben immer schmerzhafter. Und nun, der Herr macht also hier einen Vergleich. Die Zeit, in der wir heute leben, seit dem ersten Kommen bis zum zweiten Kommen, das wird in der Bibel genannt, das gegenwärtige Zeitalter. Epheser 1, Vers 19 spricht von diesem Zeitalter in Kontrast zu dem zukünftigen, wenn der Messias einmal regieren wird. Und dieses Zeitalter wird also verglichen mit dem Zeitalter der Schwangerschaft. Ja, das ist ein Zeitalter von 9 Monaten, ungefähr. So genau kann man das auch nicht sagen. Aber es ist eben wichtig, anstatt zu berechnen, welcher Tag das wohl sein muss, um ganz genau diese Wochen der Schwangerschaft zu berechnen, man muss auf die Wehen achten. Ja, die können ja auch schon im 8. Monat kommen. Und man muss natürlich auch wissen, welches die richtigen Wehen sind. Ja, es gibt die wilden Wehen. Da müssen Sie keine Angst haben. Das vielleicht ein bisschen liegen und so und nicht mehr so viel Programm und so. Aber das ist nichts. Aber wenn Sie wissen, was die richtigen sind, dann wissen Sie, der Koffer hätte schon längst gepackt sein sollen, falls man im Spital eine Entbindung wünscht. Also, diese mehr als 20 Zeichen sind parallel zu diesen Wehen. Die 20 Zeichen, weit über 20 Zeichen, deuten an, jetzt kommt das Ende dieses Zeitalters. Und das künftige Zeitalter wird dann beginnen. Und die Wehen zeigen, jetzt ist das Ende der Schwangerschaft. Und jetzt kommt noch eine ganz schwere Zeit. Nicht wahr? Am Schluss dann diese Eskalation der Presswehen. Das ist unglaublich. Das sind Schmerzen auf der Skala 1 bis 10. Als 10 werden die eingestuft. Aber dann die große Freude. Ein Mensch kommt in die Welt. Und die Frau vergisst die Schmerzen. Es ist wirklich so, wie der Herr Jesus das sagt in Johannes 16. Die Frau vergisst die Schmerzen. Darum hat meine Frau 6 Kinder. Komm, jetzt jedes Mal wieder vergessen. Und ja, ich will einfach sagen, junge Frauen sind manchmal erschreckt, wenn sie erfahren, wie eine Geburt geht. Aber es ist ein Erlebnis, unglaublich. Man kann es kaum beschreiben, ja? Man muss es eben erlebt haben. Aber eben diese Eskalation am Schluss, das entspricht, dann werden wir sehen, der großen Drangsalszeit. Und dann die große Freude, der Menschensohn wird in diese Welt kommen. Und für den Überrest, der an ihn glauben wird, das wird dann die große Freude sein, wenn sie rufen, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wenn er dann endlich erscheint auf dem Ölberg in Macht und Herrlichkeit. Ja, drum zum Schluss hier der Ölberg, die Wiederkunft Christi, aber davor die große Drangsal und davor die Stunde der Versuchung, wenn der Antichrist auftreten wird, und davor ein Familiengeheimnis, die Entrückung der Gemeinde. Aber ich will ja nicht alles schon jetzt erzählen im ersten Vortrag. Wir haben ein ganzes Wochenende vor uns.